Der Text, der der Predigt von Rainer Wirth zugrunde liegt, steht in 1. Samuel 25 und da die Verse 1 bis 12 und 21 bis 39. Und Samuel starb und ganz Israel versammelte sich und hielt ihm die Totenklage. Und sie begruben ihn in seinem Hause zu Rama. David aber machte sich auf und zog hinab in die Wüste Maon. Und es war ein Mann in Maon, der hatte seine Tätigkeit in Karmel. Und der Mann hatte sehr großes Vermögen und besaß 3000 Schafe und 1000 Ziegen. Und es begab sich, dass er eben seine Schafe schor in Karmel. Der Mann hieß Nabal, seine Frau aber hieß Abigail. Und sie war eine Frau von Verstand und schön von Angesicht, der Mann aber war roh und boshaft in seinem Tun und war einer von Kaleb. Als nun David in der Wüste hörte, dass Nabal seine Schafe schor, sandte er 10 seiner Leute aus und sprach zu ihnen, geht hinauf nach Karmel. Und wenn ihr zu Nabal kommt, so grüßt ihn freundlich in meinem Namen und sprecht zu meinem Bruder, Friede sei mit dir und deinem Hause und mit allem, was du hast. Ich habe gehört, dass du Schafschor hast. Nun, deine Hirten sind mit uns zusammen gewesen. Wir haben ihnen nichts zuleide getan und sie haben nichts vermisst, solange sie in Karmel gewesen sind. Frage deine Leute danach, die werden es dir sagen. Und lass meine Leute Gnade finden vor deinen Augen, denn wir sind an einem Festtag gekommen. Gib deinen Knechten und deinem Sohn David, was du zur Hand hast. Und als die Leute Davids hingekommen waren und in Davids Namen alle diese Worte mit Nabal geredet hatten und ruhig warteten, antwortete Nabal den Knechten Davids, wer ist David und wer ist der Sohn Isais? Es gibt jetzt viele Knechte, die ihren Herren davongelaufen sind. Sollte ich mein Brot und mein Wasser nehmen und mein Fleisch, das ich für meine Schere geschlachtet habe, und Leuten geben, von denen ich nicht weiß, wo sie her sind? Da wandten sich die Leute Davids um und gingen ihres Weges. Und als sie zu ihm zurückkamen, sagten sie ihm das alles. Und weiter in Vers 21. David aber hatte gedacht, nun habe ich alles umsonst behütet, was der da in der Wüste hat, so dass nichts vermisst wurde von allem, was er hat, und er vergilt mir Böses mit Bösem. Gott tue David dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist von allem, was er hat. Als nun Abigail David sah, stieg sie eilends vom Esel und fiel vor David nieder und beugte sich zur Erde und fiel ihm zu Füßen und sprach, ach, mein Herr, auf mich allein falle die Schuld. Lass deine Magd reden vor deinen Ohren und höre die Worte deiner Magd. Mein Herr, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen. Denn wie sein Name, so ist er. Er heißt Tor und Torheit ist bei ihm. Ich aber, deine Magd, habe die Leute meines Herrn nicht gesehen, die du gesandt hast. Nun aber, mein Herr, so wahr der Herr lebt und so wahr du selbst lebst. Der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. So sollen deine Feinde und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Hier ist die Segensgabe, die deine Magd meinem Herrn gebracht hat. Das soll den Leuten gegeben werden, die meinem Herrn folgen. Vergib deiner Magd die Anmaßung. Der Herr wird meinem Herrn ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Es möge nichts Böses an dir gefunden werden dein Leben lang. Und wenn sich ein Mensch erheben wird, dich zu verfolgen und dir nach dem Leben zu trachten, so soll das Leben meines Herrn eingebunden sein im Bündlein der Lebendigen bei dem Herrn, deinem Gott. Aber das Leben deiner Feinde soll er fortschleudern mit der Schleuder. Wenn dann der Herr meinem Herrn all das Gute tun wird, was er dazu gesagt hat, und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, so wird das Herz meines Herrn frei sein von dem Anstoß und Ärgernis, dass du unschuldiges Blut vergießen und dir selber geholfen habest. Und wenn der Herr meinem Herrn wohltun wird, so wollest du an deine Magd denken. Da sprach David zu Abigail, gelobt sei der Herr, der Gott Israels, der dich heute mir entgegengesandt hat. Und gesegnet sei deine Klugheit und gesegnet seist du, dass du mich heute davon zurückgehalten hast, in Blutschuld zu geraten und mir mit eigener Hand zu helfen. Wahrlich, so wahr der Herr, der Gott Israels, lebt, der mich davor bewahrt hat, übel an dir zu tun. Wärest du nicht eilends mir begegnet, so wäre dem Nabal bis zum lichten Morgen nicht einer, der männlich ist, übrig geblieben. Also nahm David aus ihrer Hand, was sie ihm gebracht hatte, und sprach zu ihr: Zieh mit Frieden hinauf in dein Haus. Sieh, ich habe auf deine Stimme gehört und dein Antlitz wieder erhoben. Als aber Abigail zu Nabal kam, siehe, da hatte er ein Mahl zubereitet in seinem Hause wie eines Königsmahl, und sein Herz war guter Dinge und er war sehr betrunken. Sie aber sagte ihm nichts, weder wenig noch viel, bis an den lichten Morgen. Als es aber Morgen geworden und die Betrunkenheit von Nabal gewichen war, sagte ihm seine Frau alles. Da erstarb sein Herz in seinem Leibe, und er ward wie ein Stein. Und nach 10 Tagen schlug der Herr den Nabal, dass er starb. Als David hörte, dass Nabal tot war, sprach er: Gelobt sei der Herr, der meine Schmach gerächt hat an Nabal und seinen Knecht abgehalten hat von einer bösen Tat. Der Herr hat dem Nabal seine böse Tat auf seinen Kopf vergolten. Und David sandte hin und ließ Abigail sagen, dass er sie zur Frau nehmen wolle. Nach dem Gebet singen wir die Lieder 82 und 83 hintereinander 2-mal. Jesus höchster Name und er ist der Friedefürst. Und ich darf Sie bitten, soweit es Ihnen möglich ist, zum Gebet und zu den Liedern sich zu erheben. Geliebter Vater, durch unseren Herrn Jesus Christus kommen wir zu dir und danken dir von ganzem Herzen für diesen Text. Dass du uns in deinem Wort zeigst, dass du Menschen begegnest, dass du Menschen regierst, dass du sie lenkst und dass du ihr Leben gestaltest, eingreifst und veränderst. Wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir das von diesem Gottesdienst von dir für uns erwarten dürfen. Dass du zu uns sprichst, in unser Leben, in unseren Alltag hinein. Dass du die Dinge nicht immer leicht machst, aber dass du eingreifst und dass wir dir alles überlassen dürfen. Du bist der Durchbrecher, du bist der Herrscher, du bist König und Herr. Und dafür beten wir dich an und loben dich und rühmen dich und bitten dich jetzt für Rainer Wörz, dass du ihm die Worte schenkst, die er zu sagen hat, dass du durch ihn sprichst und dass du zu uns redest. Wir bitten dich für unsere Geschwister, die alt sind, krank, bedürftig, für alle Sterbenden und für alle Trauernden, dass du ihnen begegnest, sie anrührst und auch an ihnen wirkst. Und wir bitten dich für unsere Kinder und die Kindergottesdienste, dass du die Herzen anrührst, dass du die segnest und befähigst, diese Gestalten, und dass du auch da Neubeginn schaffst. Danke, dass du gegenwärtig bist. Amen.
Sie haben sicherlich schon einmal von Erik Liddell gehört. Er war ein bekannter Mann in den 20er Jahren, ein begnadeter Sprinter. Es wäre vielleicht etwas übertrieben zu sagen, der Usain Bolt der 20er Jahre, aber zumindest für die Großbritannier, für die Briten, war er die große Medaillenhoffnung in der Sprintdisziplin, 100-Meter-Lauf 1924. Und er war der Sohn von China-Missionaren und er nahm seinen Glauben sehr ernst. Und nun ist es so gekommen, dass die Vorläufe für den 100-Meter-Lauf an einem Sonntag stattfinden sollten, dann auch stattgefunden haben. Und es war für Erik Liddell klar, dass er an einem Sonntag, am Tag des Herrn, nicht Sport treibt. Er ist also nicht angetreten, man hat alles unternommen, ihn umzustimmen. Das britische Olympische Komitee hat ihn also versucht, auch wirklich unter Druck zu setzen. Er sagt, er läuft doch zur Ehre des Herrn, denn er hat immer wieder bekannt, wenn er seine Siege gehabt hat, dass er das alles zur Ehre Gottes macht. Einmal hat er gesagt, die erste Hälfte bin ich so schnell gerannt, wie ich konnte, die zweite dann mit Gottes Hilfe noch schneller. Aber er war eben in dieser Sache nicht umzustimmen. Und so fand eben dann auch der 100-Meter-Endlauf ohne ihn statt und er sattelte kurzfristig auf die 400 Meter um, eine Strecke, wo er eigentlich kaum Aussichten hatte. Und dann gab es an diesem Tag, wo der Endlauf stattfinden sollte, einen Teammitarbeiter, den britischen Team, der steckte ihm einen Zettel zu. Und noch vor dem Lauf hat er diesen Zettel entfaltet und auf diesem Zettel stand eben ein Bibelwort, 1. Samuel 2, Vers 30. Wer mich ehrt, den will ich auch ehren. Und dann ist ein Wunder geschehen. Erik Liddell hat gegen den Weltrekordhalter, der noch am Vormittag den neuen Weltrekord aufgestellt hat und der haushohe Favorit war, ein Amerikaner, hat er völlig überraschend diesen 400 Meter Endlauf gewonnen und wurde in dieser für ihn eigentlich untypischen Disziplin Olympiasieger. Und hat natürlich Gott die Ehre gegeben. Und unser Text, mit dem wir uns heute Morgen gemeinsam beschäftigen wollen, hat es auch mit dem Ehre bzw. dem Ehreversagen zu tun. Für Erik Liddell war die Frage, ob er am Sonntag läuft, eine Frage, ob er Gott die Ehre gibt. Bei David und Nabal und seiner Frau Abigail und ihrem Zusammentreffen war es die Frage, wer ehrt David? Oder vielmehr muss man bei Nabal sagen, er hat ihn ja verachtet, er hat ihn eigentlich sogar gelästert. Wir sind also schon ein Stück weit gekommen jetzt in unserer Davidsgeschichte. Und wir haben diesen atemberaubenden Aufstieg des David gesehen, vom kleinen Hirtenjungen. Er wurde ja durch Samuel zum Gegenkönig gesalbt. Und wie er dann vom geistlichen Musiktherapeuten, so könnte man sagen, zum Bezwinger Goliaths wurde und dann eben hoher Truppenoffizier am Hof des Sauls und nachher sogar Schwiegersohn des Sauls. Und es ging eigentlich immer nur bergauf. Und er dachte vielleicht, irgendwie wird mir jetzt so der Thron bei diesem steilen Weg nach oben zufallen. Und dann gab es ja diesen großen Bruch, dass Saul sein Herz immer mehr von Gott entfernte, dass Saul sich immer weniger unter Gott beugte und so wurde sein Herz zerfressen von Neid und Hass gegenüber David und er verfolgte ihn. Das war ein großer Bruch und er musste nun ganz nach unten und er musste fliehen. Und wir haben dann auch betrachtet, wie in der Höhle Adullam wieder eine ganz neue Gottesbegegnung hat, sich im Herrn, seinem Gott, stärkte. Und wie er dann diesen großen geistlichen Kampf gewonnen hat in der Höhle, da sind wir letztes Mal stehen geblieben, in Engedi, wo ja die Männer David, Sie erinnern sich noch, da saßen die im Hintern der Höhle. Und dann kommt zufällig genau in diese Höhle, Anita, kommt genau der Saul hinein und will seine Füße bedecken. Er hat einen Euphemismus, vor auf die Toilette gehen, natürlich allein ohne seine Leibgarde. Und die Männer sagen, töte ihn, das ist vom Herrn. Und wie David dann sein Herz schlägt, wie sein Gewissen sich regt und er sagt, das will ich nicht tun, ich will mir nicht mit eigener Hand Hilfe schaffen und ich will nicht in Blutschuld fallen. Und wie er dann sogar seinen Männern wehrt, die dann an seiner Stelle eben an Saul heran wollen. Er aber traut Saul nicht, obwohl er ihm zusagt, dass er ihn nicht weiter verfolgt und flieht dann wohl nach Masada und jetzt sind wir in unserer Geschichte und dann anschließend in die Wüste Maon, das ist etwa 20, 30 Kilometer westlich von Masada. Und dort trifft er dann auf den reichen Nabal und seine kluge Frau Abigail. Und wir haben ja nicht einmal das ganze Kapitel gelesen. Und der eine oder andere mag sich schon gefragt haben, warum wird so eine Geschichte eigentlich so ausführlich in der Bibel erzählt? Es geht doch gar nicht hier um die großen Erwählungslinien. Es geht gar nicht um die großen heißgeschichtlichen Fragen. Es geht nicht um die Königsfrage. Warum hat der Autor des Samuelbuches, vielleicht ein Stück weit zumindest, bisher gestorben ist Samuel selber, warum hat er also diese Episode aufgenommen? Und wir könnten, da wir ja an die göttliche Inspiration der Heiligen Schriften glauben, wir könnten fragen, warum hat Gott so einen umfassenden Text für diese persönliche Fehde in die Heilige Schrift aufnehmen lassen? Und wir werden sehen, das hat durchaus seine Berechtigung, das hat durchaus seine Bedeutung. Zunächst berichtet unser Text von einer großen Zäsur in Israel. Der letzte Richter Samuel stirbt. Er war ja der Mann, der im Auftrag Gottes sowohl Saul als auch David gesalbt hat. David zum Gegenkönig. Und der Tod Samuels geschieht während Davids Flucht. Das heißt, wenn Sie nochmal mit reinschauen in den ersten Versen, dass Samuel starb und ganz Israel sich versammelt hat. Das war einer der ganz großen, das war ein Event, den Mann eben dann auch zu Grabe zu tragen und zu beerdigen. Und das Ganze geschah in Rama, das ist ein paar Kilometer nördlich von Jerusalem. Und jetzt, und das ist wichtig, man kann sich ja fragen, wenn man dieses Kapitel liest, warum wird das am Anfang, wenn klar ist, wichtig, dass Samuel stirbt, aber welchen Zusammenhang hat das jetzt zu dem, was danach geschieht? Und ich glaube, das ist kein Zufall, wie übrigens in der Schrift nichts Zufall ist. Ich habe Ihnen ja schon mal gesagt, Spurgeon hat gesagt, als ich meine Bibel zum 100. Mal gelesen habe, war sie mir viel kostbarer wie beim ersten Mal. Und also jetzt so frei zitiert. Und ich glaube, ich habe nur jetzt beim 100. Mal lesen vom Verständnis nur den äußersten Rand der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes berührt. Also wir werden staunen, was in unserer Bibel alles steht. Und es sich lohnt, mit diesem Wort sich zu beschäftigen. Und glaube ich, ist natürlich auch kein Zufall, dass diese Passage nun dieser Geschichte vorausgestellt ist. Denn Samuel war der große geistliche Mentor, der Mann im Hintergrund, der mit seinem Gebet, der mit seinem geistlichen Rat David gefördert und unterstützt hat. Ich sage mal so, er hat als Priester Gottes einen Schutzschirm über David ausgespannt. Und nun stirbt Samuel und jetzt muss zum ersten Mal David ohne Samuel zurechtkommen. Und gleich fällt er beinahe, wenn sich diese kluge, schöne Abigail gegeben hätte, in schwere Sünde. In einer Kontrastierung werden uns die beiden anderen Hauptfiguren der Geschichte dargestellt. Da haben wir zum einen Nabal, der ist zwar reich, aber hart und bösartig in seinen Taten. Eben ein Nabal, das heißt übersetzt Tor, Narr oder Dummkopf. Abigail, seine Frau dagegen, ist von klarem Verstand und schönem Aussehen, ist ja beides kein Nachteil, hä? Klug und schön und hübsch. Und David preist auch ihre Klugheit. Nun ist die Geschichte so, dass die Männer Davids mit seinem Wissen und seinem Wollen und seinem Auftrag die Herden des sehr reichen Nabal schützen. Und am Tag der Schafschuhe, also man könnte sagen am Erntetag, möchten sie sozusagen Anteil an dem, was Nabal jetzt einführt. Aber Nabal weist sie schroff zurück. Nabal schreit Davids Leute an. Das hebräische Wort hat eigentlich damit zu tun, das ist wie ein Raubvogel, der sich mit schrillem Spitzenschrei auf seine Beute stürzt. Also der Mann, der ist richtig aus der Haut gefahren, der ist explodiert. Das wird hier vielleicht, gut, anscheinend schon sehr massiv, aber das wird hier vielleicht, was im Hebräischen steht, nicht so deutlich im Deutschen. Also richtig, wie ein Raubvogel stürzt er sich auf sie. Ich glaube, es geht los. Auf keinen Fall. Wo kommen wir da hin? Und die Mitarbeiter sagen das der Abigail, sie sagen, Vers 15, die Männer sind uns sehr nützlich gewesen, sie haben uns nichts zuleide getan. Vers 17, er aber ist ein heilloser, bösartiger Mensch. Manche Übersetzungen haben das vom Hebräischen besser. Er ist ein Sohn Belials, heißt es wörtlich, dem niemand etwas zu sagen wagt. Es ist sehr schade, wenn Menschen so sind, dass man sie nicht mehr ansprechen kann. Manche haben so ein Panzer, ja, oder wie soll man sagen, solche Stacheln aufgebaut, dass man schon spürt, sie wollen gar nicht, auch nicht liebevoll auf irgendetwas in der Korrektur oder für die Korrektur angesprochen werden. So war Nabal, übrigens auch hier eine Kontrastierung, denn David war zwar auch auf einem völlig falschen Trip, als er ihn umbringen wollte, aber er lässt sich was sagen. Nabal nicht. Er bleibt konsequent auf dem falschen Weg bis zum Ende. Nun, was haben wir hier eigentlich? Also David schickt sie ja mit einem Segens, mit einem Friedensgruß. Manche haben überlegt, ob das eine Art Erpressung ist, wenn man so Kriegsleute schickt und sagt, nun gib uns ein bisschen was. Aber offensichtlich nicht. Das zeigt ja auch die Reaktion Nabals. Ist es ehrliche Bettelei? Also wir sind in der Wüste, wir sind auf der Flucht vor Saul, wir brauchen Hilfe. Also es gibt ehrliche Bettler. Also wir haben in Berlin mal einen Bettler gesehen, der war auch ehrlich. Der hat also nicht nur ein Becher oder eine Schachtel vor sich gehabt, sondern der hat drei vor sich gehabt für Zigaretten, für Alkohol und für Lebensmittel. Da konnten Sie sich jetzt also aussuchen, für was Sie ihm was geben wollen. Wenn Sie, also ein ehrlicher Bettler, ja, ist auch was wert. Mal ganz ehrlich, ja. Vielleicht war es auch der übliche Lohn. Dafür spricht ja auch die Reaktion Abigails, der Mitarbeiter des Nabal, Davids und dann auch Gottes. Wobei die eigentliche Sünde war ja nicht nur das Lohnversagen, sondern war ja dann auch die Lästerung, die Nabal ausspricht. Aber ich bin schon ein Stück weiter. Jedenfalls, als David das hört, oder haben vielleicht da eine falsche Vorstellung von diesen Männern, der konnte zupacken. Der konnte zupacken. Und ich kann mir das gut vorstellen, wie er wütend wird, wie er aus der Haut fährt und da wird nicht lang gefackelt, macht euch kampfbereit, 200 bleiben hier, 400 kommen mit und los geht's. Wir machen die platt, das lasse ich mir nicht bieten. Er schwört blutige Rache. Wir haben es gehört, Vers 21, nun habe ich alles umsonst behütet und achten Sie mal auf die Sprache, da merkt man schon, auf welchen Trip der Mann ist. Was der da? Es ist schon verächtlich, nicht was Nabal, was der da hat in der Wüste. Und nichts wurde vermisst von allem. Und er vergilt mir Gutes mit Bösem. Gott tue dafür dies und noch mehr, wenn ich ihm bis zum lichten Morgen einen übrig lasse, der männlich ist von allem, was er hat. habe die Sprache schon angesprochen. Wenn Sie die Elberfelder Übersetzung vor sich haben, dann merken Sie, der hebräische Text ist eigentlich etwas drastischer. Und schon die Sprache verrät David. Die Bibel ist sonst, was körperliche Vorgänge betrifft, sehr keusch und sehr zurückhaltend. Die Dinge werden angedeutet. Man weiß, was gemeint ist, aber es wird nur angedeutet. So war es ja noch in den guten alten Filmen. Heute wird alles gezeigt, ja. Wo früher abgeblendet wurde, da gehen die Filme heute erst richtig los. Und die Bibel ist sehr keusch. Sie spricht körperliche Vorgänge eigentlich nicht aus. Aber hier steht eigentlich, und die Elberfelder hat es übersetzt, mit meiner Frau ein bisschen diskutiert, ob man das sagen darf, auch wenn es doch in der Bibel steht, wenn es Gott sagt und wenn es die Elberfelder so übersetzt, aber sagen, hier steht eigentlich wörtlich, wenn ich einen übrig lasse von denen, die an die Wand pissen. Ja, die haben das natürlich ein bisschen sanfter ausgedrückt. Also sie merken, er ist sehr derb. Der da, ich lasse keinen übrig von denen, die an die Wand pissen. Voller Wut, voller Rache. Und er ist auch maßlos in seiner Rache. Jeder von uns hat schon Unrecht erfahren, egal wie groß es jetzt war. Aber wenn jeder jeden umbringt, der am anderen Unrecht tut, dann sieht es ja schlecht in einer Gesellschaft aus. Außerdem, was haben die Männer, die Mitarbeiter, die stehen ja fast auf Seiten Nabals. Das wäre also ein großes Unrecht gewesen, das er getan hätte. Das ist interessant, wir haben Engedi noch kurz beleuchtet, das Kapitel 24, 1. Samuel 24. Da sagt er noch, es sei ferne von mir, meine Hand an den Gesalbten zu legen, um mir selber Recht zu verschaffen. Ich stelle es Gott anheim. Gott ist die Rache. So, ja. Und kurze Zeit später zieht er sein Schwert und will die platt machen. Und wir merken, und das ist im gewissen Sinne auch sehr tröstlich, dass man gerade auch einen großen Gottessieg haben konnte und dann nur kurze Zeit allzu schnell später wieder tief fallen kann. Denn eigentlich, wenn die Abigail nicht gewesen wäre, wenn Gott die Abigail nicht gesandt hätte, dann wäre die Sache furchtbar schief gegangen. Und also Abigail, sie kommt mit Geschenken ihm entgegen. Mit ihrem Verhalten und ihrer Rede wendet sie das Schicksal. Vers 23, sie fällt vor David nieder. Sie ehrt ihn schon wie einen König. Ob man hier schon von Proskynese, also diesem Kniefall und dieses Angesicht auf die Erde, reden kann, das sei es. Aber sie fällt vor ihm nieder wie vor einem König. Mein Herr, Vers 25, errege sich nicht über Nabal, diesen heillosen Menschen. Die Ehe ist auch nicht mehr ganz intakt. Ha? Sie spricht ja von ihrem Mann. Sie spricht von ihrem Mann. Um die Ehe steht es nicht gut. Und man muss immer vorsichtig sein bei Ehekonflikten. Man sagt immer so, es gibt immer zwei Schuldige, ja. Aber in diesem Fall könnten wir vielleicht aus dem Text schließen, war die Hauptschuld doch bei dem Tor, bei Nabal. In Vers 26 sagt sie dann David, der Herr hat dich davor bewahrt, in Blutschuld zu geraten und dir mit eigener Hand zu helfen. Und nimmt David die Gaben und die Entschuldigung an, er wird besänftigt, er kommt wieder zu sich. Mensch, wie kann man als Gotteskind, als Gottesmann, als Gottesfrau doch auch auf dem falschen Dampf unterwegs sein? War ja der Gesalbte des Herrn. Hat er wunderbare Glaubenssiege herum. Gegen die Philister, gegen Goliath, in der Höhle in Gedi und andere Dinge. Und wie kann man als Gotteskind auch so auf dem falschen Dampfer sein? Ich hoffe nicht, dass Sie gerade so auf dem falschen Dampfer sind. Es ist immer gefährlich, wenn unsere Erregung hochgeht und dann schnell auf die Pferde. Kavallerie, das wollen wir noch mal sehen. Ach, das habe ich da schon Fehler gemacht, Sie auch? Mit schnell den Telefonhörer in die Hand genommen, eben schnell mal Bescheid gesagt, dem will ich es mal zeigen, das geht meistens schief. Und David kommt aber hier zur Besinnung, durch die Abigail, die Gott benutzt. Und es ist interessant, als Abigail nachher Nabal, und das zeigt ja auch ein bisschen seinen Charakter, erzählt, er war sturzbetrunken, hat er gesoffen, ja, und als er wieder einigermaßen bei sich ist, erzählt Abigail ihm, was geschehen ist. Und dann erstirbt sein Herz, es versteinert. Die Bibel schildert das ganz klar als Gericht Gottes. Und zwar als, fast müssen wir sagen, Gott hat mit ihm kurzen Prozess gemacht. Das war zwar nicht sofort, aber was sind 10 Tage? 1,5 Wochen hat er noch Zeit gehabt, sich zu beugen, umzukehren. Er hat es nicht getan und er ist dann gestorben. Es heißt in Vers 38 vom Gericht Gottes, nach 10 Tagen schlug Gott Nabal. Und David deutet es auch als Gottesurteil in Vers 39. Gott hat seine böse Tat. Und das war für David auch ein Anschauungsunterricht. Er stand ja immer noch unter der Verfolgung von Saul, der zunehmend durch seinen Neid, seinen Hass und seinen Morden und die dämonischen Einflüsse wurden ja immer stärker in seinem Leben, der ihn ja töten wollte. Und das war für ihn ein tiefer Trost. Gott wird sich um mich kümmern, Gott wird für mich sorgen und irgendwie wird das auch mit Saul gehen. Später wird Abigail, das haben wir jetzt nicht gelesen, noch seine Frau. Nabal war fast ein halber Hiob, wenn Sie mal so die Tierzahlen hochrechnen. Also der war sehr, sehr reich. Und die soziale Stellung Abigails war dann auch entsprechend. Und das war also sozusagen gesellschaftlich und wirtschaftlich eine sehr gute Partie, dass der David sie geheiratet hat. Wir sind viel zu sehr von der Aufklärung der Neuzeit in diesem partnerschaftlichen Denken verfangen. Früher, da waren Ehen, ich sage das mal ohne Wertung, gell? Da waren Ehen in diesem Sinn auch oft politische Ehen, wirtschaftliche Ehen, sogenannte Vernunftehen, arrangierte Ehen bis heute im Judentum, im orthodoxen Judentum etwa. Also David war ja schon mal gesellschaftlich als Schwiegersohn des Königs ganz oben, aber jetzt war er ganz unten. Aber die Abigail, da war eine ungeheuer gute Partie. Ja? Und umgekehrt, die Abigail, sie sah ja, wie wir gleich sehen werden, in ihm schon den kommenden König. Die hatte ja auch eine ungeheure Zukunft dann vor sich, dass, wenn das alles so wirklich kommt. Also war es vielleicht eine Heirat aus Kalkül dann, aus Liebe, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist interessant, ich musste fast schmunzeln. Sie sagt ja am Schluss ihrer Rede, schauen Sie nochmal mit in den Text, wir wollen ja die Bibel besser verstehen. So klar, wenn Sie den Text dann danach lesen, sollten Sie ihn hoffentlich besser verstehen wie vorher. Das ist ja der Sinn einer Predigt, ja. Sagt sie Vers 31, so wollest du an deine Magd denken, wenn der Herr das alles gemacht hat. Hallo, da bin ich dann auch noch da. Wenn du König bist, da bin ich da auch noch. Was sie jetzt genau meint, ich weiß es nicht. Vielleicht ist das schon so eine Art Bewerbungsschreiben gewesen. Wenn ich dann frei sein werde, darf ich dann denk auch an mich. Jedenfalls das Entscheidende ist, Nabal und Abigail, sie standen beide vor der Davidsfrage. Und sie reagierten so total unterschiedlich. Die Davidsfrage war die Entscheidungsfrage, die Schicksalsfrage in ihrem Leben. Und sie haben so verschieden reagiert. Nabal mit Ablehnung und Verachtung, als würde Saul David bald töten. Er handelt im Unglauben. Er ist Realist, aber er sieht nur das, was jetzt wirklich vor Augen ist. Er kann nicht in die unsichtbare Welt blicken. Er kann nicht in die Welt Gottes schauen. Er sieht nicht die Verheißung, er sieht nicht die Zukunft, er sieht nicht hinter die Person, die vor ihm steht. Und da ist David ein Gejagter und Saul ist noch an der Macht. Und so lästert er ihn und behandelt ihn verächtlich. Er sagt, wer ist David? Und warum soll ich dem was geben? Wer ist der Sohn Isais? Achtung, von Gott her gesehen, der Hoffnungs- und Zukunftsträger und der Gesalbte des Herrn. Wer ist David? Wer ist der Sohn Isais? Es gibt viele Knechte, die ihren Herren davonlaufen. Also damit will er sagen, das ist halt irgendein Knecht, der Saul weggelaufen ist. Und warum sollte ich ihm helfen? Wer ist schon David? Ganz anders reagiert allerdings die Nabal. Sie ist auch Realistin, aber geistliche Realistin. Sie bezieht in ihre Lebensrechnung Gott und den Glauben mit ein. Wir können auch in unserer heutigen Situation, wenn wir vor Entscheidungen stehen, realistisch sein ohne Glauben und realistisch sein mit Glauben. Wir können Gott mit in die Rechnung nehmen oder wir können ihn draußen lassen. Und Abigail begegnet David mit Respekt, mit Hochachtung vor dem Gesalbten des Herrn, als stünde schon der König vor ihr. Sie sieht und denkt im Glauben, sie hat einen prophetischen Blick, sie rechnet mit Gott, sie ehrt ihn. Lesen Sie nochmal mit mir, so sollen deine Feinde, so sagt sie in ihrer Rede, und alle, die meinem Herrn übel wollen, wie Nabal werden. Das ist interessant. Während sie das sagt, liegt er ja sturzbetrunken zu Hause. Ist aber immer noch reich und einflussreich. Sieht Abigail hier auch schon das Ende ihres Mannes vorher? Alle sollen werden wie Nabal. Dann sagt sie später, der Herr wird meinem Herrn, sie meint David, ein beständiges Haus bauen, denn du führst des Herrn Kriege. Vers 30, Wenn dann der Herr meinen Herrn all das Gute tun wird, was er dir zugesagt hat und dich zum Fürsten bestellt hat über Israel, also sieht ganz klar, was kommt, dann gedenke auch deiner Magd. Das ist das, was ich ja vorher schon erwähnt habe. Also hier begegnen zwei Menschen demselben Menschen. Und sie reagieren so unterschiedlich und sie sehen so unterschiedlich. Der eine sieht mit den Augen Gottes und der andere sieht so, wie ein Mensch ohne Gott sieht. Und das ist wichtig, auch wenn wir Menschen begegnen. Es geht auch darum, Gottes Pläne, Gottes Gedanken mit einem Menschen zu erkennen und ihn von daher zu beurteilen. Also sozusagen hinter der Person, die uns jetzt begegnet, den Herrn zu sehen. Und dann geht man auch mit Menschen anders um. Nun, wie denkt Gott eigentlich darüber? Gott spricht ja in dem Text nicht. Man kann das ganze Kapitel 25 durchlesen, dort werden Sie keine direkte Rede Gottes finden. Und das haben wir oft im Alten Testament, dass Gott durch sein Handeln redet. Er spricht nicht, aber er redet durch sein Handeln. Er gibt seine Antwort, wie er reagiert. Er segnet Abigail und er übt schweres Gericht an Nabal. Und auch von daher sehen wir, die Davids Frage war die Schicksalsfrage. Es ist nicht übertrieben, wenn wir von der Davids Frage als von der Schicksalsfrage im Leben Nabals und Abigail sprechen. Wer David angreift, hat es immer mit Gott selbst zu tun. Greift Gott an. Und jetzt müssen Sie diese Hürde mitnehmen. Obwohl David ein fehlbarer, sündiger Mensch war. Nicht, weil David perfekt war und weil David immer im Recht war, steht Gott zu ihm. Sondern Gott steht zu ihm als seinem auserwählten Werkzeug. Obwohl er sündigt, obwohl er Fehler macht, bleibt er dennoch treu und bleibt es dennoch sein Auserwählter, sein Gesalbter, sein Werkzeug. Das gilt bis heute. Die Antwort Gottes ist klar, er straft Nabal mit dem Tod. So wird deutlich, dass Gott auf Seiten David steht. Und dass er selbst mit David ist nach dem Tod Samuels. Und er macht auch deutlich, keiner erhebt sich ungestraft gegen den Gesalbten Gottes. Wir können uns fragen, ist das nicht ungerecht, dass Gott so handelt, wo David doch so ein Sünder ist? David wollte eigentlich die größere Schuld begehen, die größere Sünde. Er wollte morden. Gott stellt sich zu seinen Auserwählten. Und er findet auch nicht alles gut, was sie tun. Aber es bleibt sozusagen im Innenverhältnis, wie er mit ihnen dort dann rechtet umgeht. Aber im Außenverhältnis ist ein Angehen gegen die Auserwählten Gottes, hier gegen den Gesalbten Gottes, ein Angehen gegen Gott selber. Im Tiefsten greift hier Nabal Gott an, seine Entscheidung, seine Auswahl, seinen Willen und deswegen auch die schroffe Reaktion. Wer sich gegen Gottes Auserwählte stellt, stellt sich auch gegen Gott und seinen Willen. Wer die Auserwählten angreift, greift auch den Auswählenden an, Gott selber. Selbst wenn die Dinge ganz anders laufen, wie Gott sie will. Manchmal laufen ja die Sachen aus dem Ruder und dann erleben wir Menschen, ihr seid große Untreue. Ich weiß nicht, ob Sie dieser Tage auch die Pressemitteilung verfolgt haben. Da hat ein australisches Paar, und das ist gar nicht unüblich, über eine Agentur eine Leihmutter in Thailand gehabt. War eine arme Frau, die hat 10.000 Dollar bekommen, dass sie das Kind der beiden austrägt. Über ihre Identität weiß man gar nichts. Und nun bekommt sie Zwillinge. Und dann wird bei der vorgeburtlichen Diagnostik festgestellt, dass einer der Zwillinge das Down-Syndrom hat. Und dann sagen sie, sie soll abtreiben. Und das kann sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren. Sie trägt die Kinder aus und das australische Ehepaar nimmt dann nur das gesunde Kind und lässt sie mit dem kranken Kind. Was einen großen Schrei des Entsetzens hervorgerufen, der australische Premierminister hat gesagt, das geht auf keinen Fall. Es gab eine Sammlung und dieser Frau will man helfen und so weiter. Also echte Untreue, wenn die Dinge mal nicht so laufen, wie man sie will. So ist Gott nicht. Gott steht zu seiner Wahl, auch wenn es mal ganz anders läuft. Der eigentliche Grund, warum die Welt gegen die Auserwählten Gottes ist, ob sie das selber immer so wissen, ist, weil sie gegen Gott opponieren. Und das ist wichtig, dass wir das in diesem Text verstehen, sonst verstehen wir auch die Reaktion Gottes nicht. Und so solidarisiert sich der Herr auch heute mit seinen Auserwählten. Jetzt wird es ja interessant. Das ist alles 3000 Jahre her, das können wir zur Kenntnis nehmen. Aber es gibt ja auch heute Auserwählte Gottes. Und es gibt heute Repräsentanten Gottes in dieser Welt, Gesalbte, gegen die man sich stellen kann. Gehen wir mal, bevor wir zu Israel kommen, zur Gemeinde. Die Gemeinde ist auserwählt vom Herrn. Jeder, der ein Kind, ein Sohn Gottes ist, ein auserwählter Gottes, ein gesalbter Gottes. In 1. Johannes 2, Vers 20 heißt es, dass wir die Salbung des Heiligen Geistes haben. Wäre schön, wenn jeder in diesem Saal das hätte. Es ist nichts Besonderes, in dem Sinn Gemeinde, besondere Dienstgabensalbung, sondern einfach jeder, der zum Glauben kommt, jeder, der Jesus seinen Herrn nennt, jeder, der weiß, er ist für meine Sünden gestorben, der Vater hat ihn in der Auferstehung bestätigt, jeder, der das im Glauben annimmt, ist ein Kind Gottes, empfängt den Geist Gottes und ist damit mit Gottes Geist gesalbt und damit ein Gesalbter und ein Auserwählter des Herrn. So einfach ist das. Dass der Herr sich mit seinen Auserwählten hundertprozentig identifiziert, erleben wir schon ein, zwei Jahre nach Kreuz und Auferstehung, als nämlich Saul von Tarsus auf dem Weg ist und die Gemeinde verfolgt. Damals übrigens nur Judenchristen. Er sagt ja dann selber, als der Herr mir begegnet ist, Apostelgeschichte 9, Vers 4, vor den Toren von Damaskus, Saul, Saul, was verfolgst du? Nicht die, die an mich glauben. Nicht die das Bekenntnis von mir haben, sondern Saul, Saul, was verfolgst du? Mich. Hundertprozentige Solidarisierung, hundertprozentige Identifizierung. Wer an die Auserwählten Gottes geht, geht an Gott selber, auch heute. Und das waren nicht nur alles Heilige in dem Sinn, dass sie Sündlose waren. Da springen wir in unsere Zeit. Wenn ich an den Dritten der Kim-Dynastie denke, Kim Il-un, und was er mit unseren Glaubensgeschwistern macht, dann kann das irgendwann nicht ohne Antwort Gottes sein. Er gibt nun verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Viele Menschen beten für seine Bekehrung. Das wäre natürlich eine Sache, wenn so ein Christenverfolger wie Saul damals zum Glauben kommt. Aber ich weiß, dass es Reaktionen Gottes geben wird. Denn es steht geschrieben, und das gilt auch heute, wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, das ist jeder Christ individuell, das ist die Gemeinde als Ganzes, weil der Heilige Geist in ihr wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten. Wie viel Zeit da dazwischen ist, ob es so schnell geht wie bei Naaman mit 10 Tagen oder ob Jahre, Jahrzehnte dazwischen sind, das wissen wir nicht. Aber es ist gefährlich, seine Hand an die Auserwählten des Herrn zu legen, obwohl sie auch Sünder sind. Machen wir mal ein praktisches Beispiel. Also so real ist es nicht, weil sie sind alle so liebe Leute, wenn ich sie so sehe. Nehmen wir mal an, ob Sie die Kasse vom Taubenzüchterverein mitgehen lassen oder die Gemeindekasse, das ist in den Augen Gottes ein Unterschied. Ob Sie gegen den Vorstand und die Leitung des Taubenzüchtervereins lästern oder gegen die Gemeindeleitung oder gegen die Autoritäten, das ist ein Unterschied. Aber nicht nur die Gemeinde ist auserwählt, sondern auch Israel als ganzes Volk. Wie bei David haben wir es mit einem sündigen Volk zu tun und trotzdem stellt Gott wie bei David so auch bei Israel die Schicksalsfrage, die Entscheidungsfrage. Gerade heute und in den kommenden Jahren und Jahrzehnten. Natürlich wissen wir, dass Israel jetzt noch weitgehend im Fleisch ist und die national-geistliche Wiedergeburt erst in der Endzeit stattfinden wird. Aber wehe dem, der seine Hand gegen sein Volk, sein auserwähltes Volk erhebt. Wie bei David segnet Gott die, die Israel segnen und flucht denen, die Israel fluchen. Zu Abraham, da war auch kein sündloser Mann. Jakob kriegt es auch gesagt, unser Oberschlitzohr. Sagt der Herr, ich will segnen, die dich segnen. Und das ist nicht nur ein geistlicher Akt, dass ich segne dich, sondern das hebräische Wort Barach bedeutet auch knien. Im Sinne von anerkennen. Ich will segnen, die dich anerkennen, die vor dir nicht anbeten, aber knien im Sinne anerkennen als Auserwählten Gottes. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. 1. Mose 12, Vers 3. Das gilt auch heute noch für Israel, obwohl es immer noch in der Masse beiseite gesetzt ist. Es ist und bleibt Gottes auserwähltes Volk. Und niemand erhebt seine Hand ungestraft gegen Israel. Und das haben wir Deutschen vor 80 Jahren doch erlebt. Wer euch antastet, der tastet den Augapfel Gottes an. So sagt es der Vater von Corrie ten Boom, die ja im Dritten Reich in Holland, in den Niederlanden, Juden und andere Verfolgte versteckt haben. Und als die Nazis an die Juden gegangen sind, da hat der Vater ten Boom, der nachher kurze Zeit nach der Inhaftierung verstorben ist, gesagt, jetzt gehen Sie an Gottes Augapfel an, jetzt wird die Antwort Gottes kommen. Und die Antwort Gottes kam in der totalen Katastrophe im Mai 1945. Und wenn wir unter diesem Gesichtspunkt die aktuelle politische Diskussion über Israel anschauen, dann bekommt es noch einmal eine ganz andere Dimension. Heute ist der Antisemitismus oft versteckt hinter der angeblich berechtigten Israel-Kritik. Er war ja oft in Israel. Und jeder, der mit wachen Augen durch dieses Land geht, sieht, da sind die Dinge auch nicht vollkommen. Und welche Armee ist schon vollkommen? Es geht jetzt auch gar nicht darum, dass wir die israelische Politik verteidigen. Aber du hast den Eindruck, gerade ist ihn auch so gegangen. In den letzten Wochen und Monaten mit diesem Gaza-Konflikt ist ein Antisemitismus, der schon immer da war, wieder ganz neu durchgebrochen in seiner hässlichsten Fratze. Ich gebe ihm mal ein paar Stichworte. Die Welt sagt am 24.07., also da waren die Demonstrationen weltweit, zum Teil auch gewalttätig, bei pro-palästinensischen Demonstrationen in Berlin, Frankfurt und anderen Städten waren Parolen zu hören wie Jude, Jude, feige Schwein, komm heraus und kämpf allein. Manche haben sogar gerufen, Juden ins Gas, und das in Deutschland. Dann gab es Ausschreitungen beim Freundschaftsspiel in Österreich, eine israelische Mannschaft und eine andere Mannschaft aus Frankreich haben gespielt, da stürmten pro-palästinensische Gruppen das Spielfeld und griffen die israelischen Spieler tätlich an. Das Spiel musste abgebrochen werden. Andere Meldungen lauteten, hier regiert der blanke Judenhass. Deutschland 2014. Politiker alarmiert. Der türkische Regierungschef, jetzt designierte neue Staatspräsident Erdogan, sagt, Israel ist schlimmer als Hitler. Er sagte das auf einer Wahlkampfveranstaltung in Ordu und er sagte, Sie, also er meint die Israelis, haben kein Gewissen, keine Ehre, keinen Stolz. Jene, die Hitler Tag und Nacht verurteilen, haben Hitler in Sachen Barbarei übertroffen. Und zuletzt noch der Hisbollah-Chef Hassan Nasrallah, gerade jetzt in diesen Tagen, er sagt, Israel ist ein Krebsgeschwür. Und was impliziert das? Was heißt das? Was macht man mit dem Krebsgeschwür? Man schneidet es weg. Heißt, die Vernichtung Israels steht auf den Fahnen. Verstehen Sie, damals war es die Davidsfrage, aber heute und eigentlich durch die ganze Geschichte hindurch, die alleroberste und wichtigste Frage ist die Jesusfrage. An der Jesusfrage entscheidet sich alles. Aber der Auserwählte hat auch Auserwählte. Und wir kommen heute an der Israel- und der Judenfrage als Christen nicht vorbei. Die Abigail, die sah in diesem fliehenden David den kommenden König. Sie sah in ihm den Gesalbten des Herrn, das Werkzeug Gottes, das dabei war, gerade einen großen Fehler zu begehen. Sie hat ihm weder gelästert noch ihm geflucht. Sie hat ihn versucht, vom Fehler abzuhalten und sie hat ihn gesegnet und geehrt. Wir dürfen doch in Israel sehen, in diesem Volk Gottes, das kommende Priestervolk im Reich Gottes, die Braut, die wunderbaren Aufgaben, die Gott diesem Volk geben wird. Das dürfen wir heute alles prophetisch sehen wie Abigail und wir dürfen uns so wie Abigail heute klar positionieren. Es sollen gesegnet werden durch die Auserwählten des Herrn alle Geschlechter der Erde. Und das ist wichtig, dass wir das auch so ganz konkret jetzt mit hineinnehmen. Ich will noch mal kurz zurückgehen in die Geschichte, bevor wir noch mal auf uns direkt zu sprechen kommen. Wissen Sie, man kann die Sachen alle weit wegschieben, aber wer ein bisschen wache Augen hat, merkt, welcher Zug, welcher Dampfer da jetzt stärker in Bewegung gekommen ist, so muss ich sagen. Dietrich Bonhoeffer und seine Familie haben Anfang der 30er Jahre sehr klar gesehen, wohin es mit den Nazis geht. Sein Vater war ein sehr bekannter Psychologieprofessor und sie waren immer gegen den Nationalsozialismus. Und als dann am 30. Januar 1933 die Machtergreifung war, Adolf Hitler wird Reichskanzler, da waren sie nicht glücklich. Und sie haben sich klar positioniert. Und Dietrich Bonhoeffer hat erkannt, dass mit dieser Partei und mit der Herrschaft der Nazis hier Grundfragen gestellt sind und dass man sich klar positionieren muss. Er sprach in diesem Zusammenhang in der Judenfrage, es ging auch um die Kirchenfrage, Reichskirche, aber in der Judenfrage vom sogenannten Status Confessionis. Das heißt, das ist eine Frage, die den innersten Kern der biblischen Wahrheit und des biblischen Glaubens berührt. Hier können wir nicht schweigen und dürfen wir nicht schweigen. Das ist Status Confessionis. Und wer weiß, wann das hier wieder soweit sein wird. Er schrieb am 14. April 1933 an Pfarrer Erwin Sutz in die Schweiz, also das sind jetzt mal ein paar Wochen nach der Machtergreifung, die Judenfrage macht der Kirche sehr zu schaffen. Und hier haben die verständigsten Leute ihren Kopf und ihre Bibel gänzlich verloren. Später sagte in einem Vortrag, er warnt davor, sich mit dem praktischen Verhalten von den konkreten Juden als Gottesvolk abzuwenden. Er sagt, die Kirche müsse die Erkenntnis bewahren, dass kein Staat der Welt mit diesem rätselhaften Volk fertig werden kann, weil Gott noch nicht mit ihm fertig sei. Jeder neue Versuch, die Judenfrage zu lösen, scheitert an der heilsgeschichtlichen Bedeutung dieses Volkes. Übrigens, wer heute gegen Juden ist, ist morgen gegen Christen. Glauben Sie nicht, dass wir uns wegducken können. Ich habe diese Woche gelesen, ob Syrien, Irak, Somalia, Saudi-Arabien oder Pakistan, das sind alles auch Juden- und israelfeindliche Staaten, mehr oder weniger. Überall werden Christen verfolgt und getötet, und zwar von radikalen Muslimen, die selbst in Deutschland Christen und Konvertiten bedrohen. Ein Düsseldorfer Student, der ist Mitglied der jüdischen Synagoge dort, sagte früher, wenn ich die Kippa auf der Straße getragen habe in Deutschland, dann gab es schon auch mal komische Kommentare oder irgendetwas. Aber was er in den letzten Wochen erlebt hat, er berichtet, dann hat sich ein Mann neben ihn gestellt im Supermarkt in Deutschland, hat ihn von oben bis unten bemusst und hat ihn angeschrien, dann du Judenschwein. Und manche tragen es aus Angst gar nicht mehr. In Berlin. Wir spüren, wie die Dinge sich zuspitzen. Das Schockierende, was dieser Student sagte, er sagte, und viele haben das mitbekommen, haben nichts gesagt und standen nur dabei. Wir können uns heute zu diesem Volk und zu dem Judentum stellen, als Gottes Wahl. Noch einmal, ich muss das immer wieder einschränken. Das heißt nicht, dass wir alles richtig finden, was dort geschieht. Aber wir stehen zu ihnen, weil sie Gottes Wahl und Gottes Auserwählte sind. Es ist wichtig, das in seinem Bekanntenkreis zu tun. Mal ein Leserbrief. Ich bin sonst nicht der sagt, wir müssen unbedingt politisch da aktiv werden. Das ist gar nicht mein Ding. Aber ich habe auch in diesen Tagen mal etliche Leserbriefe geschrieben. Weil man es einfach, Sie müssen das mal lesen, was da für Kommentare kommen. Wie viel Antisemitismus, wie viel Hass, wie viel Entstellung. Da meint man gerade, die Israelis hätten da unten, ohne Grund da unten ein paar Atombomben auf jemanden geworfen. Ich habe mit Johannes Gerloff gesprochen, er sagte mir, die sächsischen Israel-Freunde haben in der Zeit des Gaza-Konflikts eine Reise organisiert und sind spontan mit 50 Mann nach Israel gekommen. Er hat gesagt, das wird im Land wahrgenommen. Ein paar Freunde und ich, wir haben auch eine Reise gebucht. Wir hatten sowieso vor. Aber gerade als die Lufthansa nicht flog und alle vielleicht Angst hatten und die Reise schon, haben wir bewusst Flug gebucht. Meine, Israel ist sowieso ein schönes Land, ist jetzt kein so ein großes Opfer, aber bewusst Flug gebucht und Hotels und haben dazu geschrieben, gerade in dieser Zeit, wir stehen an eurer Seite. Wir kommen zum Ende mit zwei Bibelstellen, die uns das nochmal deutlich machen, dass die Davidsfrage heute vielleicht die Judenfrage sein wird. Matthäus 25 mahnt, da geht es ja um die Dinge des Geschehens, bevor Jesus wiederkommt. Er spricht mitten hinein in die Drangsal Jakobs, in die Verfolgungszeit unter dem Antichristen. Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einem dieser meiner geringsten Brüder, das habt ihr mir getan. Und da sind die ja noch ganz erstaunt. Ja, wie dir? Was haben wir denn getan? Ja, ihr habt sie im Gefängnis besucht, ihr habt ihnen einen Becher Wasser gegeben, ihr habt ihr Nahrung gegeben, ihr habt euch zu ihnen gestellt. solidarisiert. In diesen Tagen beschlich mich der Gedanke, Matthäus 25 wird sich viel buchstäblicher erfüllen, als wir das vielleicht bisher gedacht haben. Und wenn wir dann als letzte Stelle noch Joel 4 uns anschauen, dann merken wir, dass Gott die Israel-Frage zur Schicksalsfrage für die Völker macht. In Joel 4 heißt es in Vers 1, denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalem wenden werde. Also das ist jetzt 2500 Jahre oder sogar noch länger her. In jenen Tagen, wenn ich das Geschick wenden werde. Wer Augen im Kopf hat wie die Abigail, merkt, wie Gott anfängt, das Schicksal Israels zu wenden. Wie er sie gesammelt hat und wie er einen geistlichen Aufbruch in den messianischen Juden geschenkt hat. Und wie Gott wieder Geschichte mit diesem Volk macht. Wir sind in dieser Zeit. In jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Noch einmal. Ich werde alle Nationen zum Gericht versammeln wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel. Das Verhalten der Völker, noch bevor der Messias kommt, wird der Maßstab sein. Das Verhalten der Völker zu Israel wird der Maßstab sein, wie sie gerichtet werden. So ernst sind die Dinge. Das passt ja nicht in unser humanistisches Denken, dass der Nabal nach 10 Tagen tot umfällt. Und so wie das damals Realität war, wird das, was in Joel 4 steht und Matthäus 25 Realität werden. Halleluja. Dass sie unter die Nationen zerstreut haben und dann heißt es noch interessanterweise, und mein Land haben sie geteilt. Und wer sich ein bisschen mit der jüngeren israelischen Geschichte beschäftigt hat, der weiß, dass die Landfrage, das Teilen des Landes und wem gehört was und wer gibt was ab, dass das total im Mittelpunkt steht. Also, ich möchte schließen. Wir haben gesehen, dass damals durch David die Davids als Entscheidungsfrage in das Leben von Nabal und Abigail gekommen ist. Und dass sie sich so unterschiedlich entschieden haben. Und dass Gott so schroff reagiert hat mit einem furchtbaren Gericht über Nabal, während die Abigail eine Gesegnete des Herrn wurde. Und wir haben gesagt, das galt nicht nur damals, dass es gefährlich ist, sich gegen die Gesalbten und Auserwählten des Herrn zu stellen. Sondern das gilt auch heute. Wer sich gegen die Auserwählten Gottes stellt, hat es mit Gott selber zu tun. Und wir, die wir Kinder Gottes sind, Auserwählte Gottes, wir sollten zu dem Volk Gottes als der Wahl Gottes stehen. Ich würde nicht so weit gehen, dass wir schon so in einer Zeit leben wie Dietrich Bonhoeffer. Aber wenn wir jetzt schon zu feige sind, uns klar zu positionieren, was soll dann in 5 oder 10 Jahren erst werden? Und dazu möge ihnen Gott Gnade geben, dass sie klare Glaubensentscheidungen treffen und dass sie für diese Entscheidungen auch hinstehen und bereit sind, schlecht angesehen zu werden, Nachteile zu haben und vielleicht einmal, so es Gott ihnen zumutet, mehr. Amen. Wir wollen beten und ich darf Sie bitten, aufzustehen. Ja, lieber Vater, das war eine schwere Kost. Du bist so nah und dann doch wieder so fern. Du bist so ganz im Innersten, in deinem Herzen zu fassen, in deinem Sohn und dann wieder so fremd. Und so hast du hier bei Nabal so scharf reagiert. Du hast ihn gerichtet, du hast ihn nach 10 Tagen geschlagen, dass er stirbt. Und wir haben gesehen, wie ernst es ist, in deine Räder zu greifen. Wir haben gesehen, wie ernst es ist, in der Heilsgeschichte herumzupuschen. Wir haben gesehen, wie ernst es ist und wie gefahrvoll es ist und wie schicksalhaft für unser Leben, wenn wir deine Entscheidungen und deine Wahl nicht akzeptieren und bejahen. Und das wollen wir. Wir wollen wirklich, weil wir auch wissen, du meinst gut. Wir wollen wirklich hinter dem stehen, was du willst und was du tust und wie du erwählt hast, auf deine Weise. Denn du bist vollkommen und du bist gerecht und du bist gut. Und nun siehst du, wie auch in unserem Land und weltweit die Dinge sich wieder mehr zuspitzen, wie Israel-Kritik, fast Antisemitismus sich wieder breit machen. Und schenk, dass wir uns ganz bewusst, weil es deine Wahl ist, an die Seite dieses Volkes stellen, dazu bekennen Und hab du Dank, dass du das segnen wirst, dass dich das freut und dass wir dich auch damit ehren, indem wir klar Position beziehen, so wie es Abigail mit David tat. Und nun danken wir dir auch für diesen Sonntag, für diesen Tag der Ruhe vor dir. Wir legen auch die kommende Woche dir hin. Du weißt auch um die Verzagten in unserer Mitte, um die Angefochtenen, um die Elenden, die Einsamen. Ach, du bist in besonderer Weise mit ihnen und hast ihnen Trost und Zuspruch. Du gehst jetzt gedanklich durch die Reihen und legst jedem deine Hände auf und segnest ihn für seinen weiteren Weg. Gepriesen seist du. Amen.